Ich grüße euch, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Gibt so Sätze, so Worte, die sich einem einprägen, inklusive Tonfall. Als ich studiert habe und in Wetzlar in der Gemeinde war, von der ich schon erzählt habe, hatten wir einen älteren Pastor im Ruhestand schon. Der war lange Manager gewesen in Frankfurt, war dann im Vorruhestand nochmal Pastor geworden, sonnengebräunt, so ein bisschen längere weiße Haare. Und jede Predigt begann er mit diesen Worten. Und ich dachte, als junger Student, ist ja sehr cool, herzlich, ist ermutigend, auch ein bisschen special so, ne, als Begrüßung, bisschen altmodisch. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe. Der war nicht einfach nur nett und ein bisschen kitschig und ein bisschen verschroben, sondern er hat Gottes Wahrheit über uns ausgesprochen. Denn Gottes Wort beantwortet die Frage, wer bin ich? Also ich habe eben paar Lebensdaten erzählt und wie viele Kinder ich habe und so weiter. Aber im tiefsten ist ja die Frage, wer bestimmt eigentlich meine Identität? Wer hat eigentlich das Recht, mich zu definieren, dich zu definieren? Wer darf dir sagen, wer du bist? Meine Frau ist Britin. Und ihr ist das aufgefallen, als sie nach Deutschland kam, dass die Leute immer gefragt haben, was sie ist. Also nicht, was sie macht, sondern was sie ist. In Englisch fragt man eher, so, what are you doing? Und so. Und das kann alles sein zwischen, ich trinke gerade Kaffee und ich bin Diplom-Ingenieur und sonst was. Was bist du? Wer bist du? Ich behaupte, nicht deine Eltern, nicht dein Ehepartner, auch nicht du selbst ist die Autorität, letztlich zu bestimmen, wer du bist, sondern der, der dich erdacht hat, der dich geschaffen hat, der dich besser kennt als sie alle und besser als du selbst. Er kennt die Worte, das ist noch nicht der eigentliche Text, aber Psalm 139, David. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Und deshalb dann das Gebet in 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Gutes Gebet übrigens täglich zu beten. Gott hat den klareren Einblick als wir. Ja, wer bin ich? Frag den, der dich gemacht hat. Er hat mehr Durchblick als ich selbst, wer ich bin. Und deshalb, also wir könnten jetzt Austausch machen, Kleingruppen, ja, wie nehme ich mich selber wahr und wie nehmen wir uns gegenseitig wahr und wollen wir das eigentlich alles so genau wissen? Aber wir wollen von dem herkommen, was Gott über uns sagt. Und ich lade euch ein, das ist dann eure Entscheidung, ihm das zu glauben, was er über euch sagt. Und der eigentliche Predigttext ist im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und das ist so ähnlich wie das, was unser Pastor damals gesagt hat. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, in Grünberg. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, ich bete, dass du dein Wort an uns segnest. Ja, dass du uns Glauben schenkst. Amen. Du bist geliebt. Das ist das Erste. An alle Geliebten Gottes. Das gilt für jeden Menschen. Paulus sagt nicht für die 25% unter euch, die Geliebte Gottes sind, sondern ihr seid Geliebte Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3,16. Wenn du dich qualifizierst, wenn du Teil dieser Welt bist, dann hast du dich erfolgreich qualifiziert für die Liebe Gottes. Alle sind geliebt, du bist geliebt. Und woran erkennen wir diese Liebe? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder es ist schwierig, wenn man Prediger nach ihrem Lieblingsvers fragt, weil da kommen so viele. Aber Römer 5, Vers 8 ist für mich in den Top 5. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Beweise mir, dass du mich liebst. In einer Beziehung ein schwieriger Satz. Aber Gott macht es. Am Kreuz. Also seine Liebe ist nicht irgendwie eine Empfindung. Er hat so ein Kribbeln im Bauch, wenn er an dich denkt. Sondern er hat sich aus Liebe hingegeben. Und er liebt nicht nur die, die ihn lieben. Er liebt nicht nur die, die ihm gehorsam sind. Diese Liebe schließt nicht aus, dass Gott auch sein Urteil spricht über die Sünde. Im Gegenteil. Auch seine Gerichte können wir noch als Zeichen seiner Liebe erkennen. Weil es Gott eben nicht egal ist, wie wir leben. Also manchmal gibt es so Diskussionen, ja, Social Media oder im echten Leben oder so, und sagen Leute, ja, warum sollte das einen Schöpfer des Universums interessieren, was ich unter meiner Bettdecke mache oder sonst wo? Und die Antwort ist, dass du Gott so wichtig bist, dass er will, dass dein Leben gelingt, dass du in guten Wegen unterwegs bist. Es könnte ihm völlig egal sein, klar. Aber es ist ziemlich egal. Was aus uns wird, was wir aus dieser Welt machen, wie wir uns zu ihm stellen. Aber vor allem, was Gott tut und erst recht vor allem, was wir reden oder tun können, bevor du irgendwelche Schritte gehst in Reife, in Heiligung, bevor du sündigst, gilt schon, du bist geliebt. Und seine Liebe zu dir ist unverbrüchlich, unzerstörbar. Du bist kostbar in seinen Augen. Vielleicht fühlst du dich nutzlos, wertlos, fehl am Platz. Dann darf ich dir sagen, der Schöpfer des Universums ist anderer Ansicht. Und wir hatten gesagt, er ist der Experte in diesem Gebiet. Du bist geliebt. Und seine zweite Aussage, die ist jetzt bei Paulus nur implizit mit drin, aber die müssen wir wahrnehmen. Du warst tot. Es gibt so Aussagen, die ergeben eigentlich keinen Sinn. Ich werde geboren werden, zum Beispiel. Unser Ältester, als er noch ganz klein war, hat sich mal beschwert, dass er es doof findet, dass er sich gar nicht daran erinnern kann, wie das war, bevor er in Mamas Bauch war. So, was sagt man da als Vater? Ne? Oder andererseits, ich war tot. Unser Mittlerer, der sagte dann mal sehr geheimnisvoll, als er auch so ein ganz kleiner Steppke war, bevor ich tot war, war ich ein Skelett. Das fanden wir ein bisschen gruselig, aber wir haben dann uns entschieden, nicht weiter darüber nachzudenken. Also, ich werde geboren sein oder ich war tot. Sowas sagt, also ergibt keinen Sinn, grammatikalisch kann man das machen. Aber so, wer soll sowas sagen? Die, die in Christus sind. Durch Jesus durchbrechen wir diese Grenzen, denn er sagt, du musst von neuem geboren werden. Und er selbst sagt von sich, ich war tot. Noch einer meiner Lieblingsverse. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Offenbarung 1, 17, 18. Habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich bin nicht nur der Tod so von der Schippe gesprungen, sondern ich habe die Schlüssel mitgebracht. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er auch stirbt. Ich glaube manchmal, viele Christen, und gerade manche von uns, die vielleicht auch schon länger auf dem Weg sind, können ihre Stellung vor Gott gar nicht richtig schätzen, weil wir nicht verstanden haben, was auf dem Spiel steht. Wenn es im Christentum darum geht, dass dein Leben ein bisschen besser wird, Dann gibt es dann psychologische Studien, dass Beten auch gut für die seelische Gesundheit ist und so, das ist es. Vergeben ist gut für die seelische Gesundheit, ja. Aber wenn es darum geht, deine Lebensqualität so ein bisschen zu pimpen, um ein paar neue spirituelle Erfahrungen, dann kommst du da nicht weit. Die Bibel sagt aber nicht hier, nimm das Seminar mit und dann kannst du manches ein bisschen optimieren, sondern die Bibel sagt, ihr wart Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Epheser 5 oder Epheser 1, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, aber Gott hat euch und uns mit Christus lebendig gemacht. Epheser 2 ist es. Also, ich habe das jetzt überschrieben, du warst tot. Ich gehe davon aus, die meisten hier haben diese neue Geburt erfahren, dieses neue Leben empfangen und leben jetzt mit Jesus. Und dann ist, ja. Wenn das so ist, ja, wie war dein Zustand vorher? Du warst geliebt. Das hat sich nie geändert. Das war nie anders. Du warst geliebt, aber du warst auch tot. Wie ist dein Zustand heute, wenn Jesus nicht dein Herr ist, wenn er nicht in deinem Herzen ist? Du bist tot. Auch wenn du dich ganz lebendig fühlst, Puls hast. Also ich will nicht unhöflich sein, aber das ist die brutale Diagnose der Bibel über Menschen ohne Christus. Das kann ein buntes Leben sein, voller schöner Erlebnisse. Gott gebraucht Menschen, segnet Menschen auch, ja, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber doch aus der Perspektive des Lebens, das Jesus schenkt, ist es gar kein Leben. Es ist ein Leben in der Rebellion gegen Gott, ob bewusst oder unbewusst. Ein Leben in der Trennung vom wahren Leben. Also nicht, weil für dich dann Gottes Liebe nicht da ist. Ich habe halt nichts abgekriegt, sondern weil du selbst die Ferne von ihm willst. Aber wenn du dich ihm zuwendest, wenn dein Nachbar sich ihm zuwendet, wenn dein Familienmitglied sich ihm zuwendet, ist er nur ein Gebet weit entfernt. Und er schenkt neues Leben, das jetzt beginnt und in die Ewigkeit reicht. Wenn man so Gottesdienst leitet oder Pastor ist, also man soll ja die Leute hier auf der Bühne nicht korrigieren. Ich weiß nicht, wie Simon das macht. Also wir wollen ja höfliche Menschen sein. Manchmal mache ich das. Dann nehmen wir Leute als Mitglied auf. Und bei uns, vielleicht wahrscheinlich macht ihr sowas Ähnliches, bitten wir die Leute dann ein bisschen zu erzählen, so ihre Geschichte mit Jesus und so weiter, bei Taufen ähnlich. Und manchmal habe ich dann Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt gar nicht so eine dolle Geschichte zu erzählen. Und gemeint, ne, ich hab als Jugendlicher dann so christliche Biografien gelesen, habe ich immer irgendwie ein bisschen, war immer deprimiert, weil ich keinen umgelegt habe, keine Drogen vertickt habe und irgendwie keine tolle Story zu erzählen hatte. So was meinen die dann? Ne, ich war eigentlich vorher ganz brav und den meisten Quatsch habe ich erst nach meiner Bekehrung gemacht und so. Und ich sag dann, also, und das ist dann der Punkt, wo ich dann manchmal die Leute auf der Bühne korrigiere und sage, was du sagst, ist falsch. Ja, du sagst, da ist nichts Tolles passiert. Du hast Leben aus den Toten empfangen. Vielleicht hat sich äußerlich auf den ersten Blick nicht so viel verändert, weil du ja ganz behütet warst. Aber geistlich, im kosmischen Sinn hat sich alles verändert. Gott hat dir sein Leben geschenkt, hat es in dich hineingelegt. Leben aus den Toten. Also, wenn du zu Christus gehörst, dann bist du einer der durch Gottes Kraft von den Toten heraufgeholt worden ist. Ist der Hammer. Und wenn wir wirklich dieses unzerstörbare Leben bekommen haben, dürfen wir ja fragen, wovor haben wir noch Angst? Bist geliebt, du warst tot und du bist heilig. Erinnert ihr euch an die Geliebten Gottes und berufenen Heiligen? Was hat Gott dir geschenkt durch Jesus Christus? Er ist gestorben, er hat deine Sünde getragen und dafür darfst du seine Gerechtigkeit tragen. Also bei Luther ist, da heißt das der fröhliche Tausch in der Rechtfertigung. wenn du vor dem Richterstuhl Gottes stehst, da wirst du einmal stehen, dann wird er nicht auf deine Gerechtigkeit schauen. Reicht das aus, um hier durchzukommen? Dann wärst du verloren, wenn er das täte. Reicht nicht, dass du ein bisschen besser bist als die anderen, sondern er schaut auf die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus und sagt, okay, das gilt für die Bär, das gilt für den Simon. Und das reicht, natürlich. Er rechnet dir seine Gerechtigkeit an. Also, bevor du etwas tun kannst, spricht Gott dich in Christus gerecht. Und jetzt, und ich, es kommt jetzt noch ein bisschen Theologie, sagen viele Christen, ja, okay, ich bin irgendwie gerecht, sagt der Theologe, aber ich bin auch immer noch Sünder. Erlebe ich doch. Ich bin beides, alter und neuer Mensch, Licht und Dunkelheit, Gerechter und Sünder zugleich. Das ist die berühmte Formel bei Luther. Aber jetzt sind wir bei der Frage der Identität. Wer bin ich? Und ich möchte euch vorlegen, dass Paulus das nicht sagt. Er sagt nicht, ich bin dies und ich bin das. Er sagt, ihr seid Heilige und Geliebte. Das schreibt er übrigens auch den Betreuungsintensiven, sage ich mal, Korinther. Ja? Heilige, Geliebte. Denn Christus ist nicht nur für uns gestorben, für unsere Sünde, um die Strafe zu tragen, sondern wir sind auch mit ihm gestorben. Unsere alte Sündennatur, der alte Mensch, heißt das bei Paulus, ist mitgekreuzigt worden. Also Römer 6, um jetzt keine Zeit in die Tiefe zu gehen. Aber wir sind mitgestorben, ist da die Logik, und wir sind mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Ich möchte das gerne, wenn ich Leute taufe, dass wir die Leute flach ins Wasser legen und dann nach einiger Zeit auch wieder rausfallen. Also, um's kurz zu sagen, deine alte Sündennatur, der alte Mensch bei Luther, also nicht die älteren Mitbürger, ja, der alte Mensch, konnte nicht anders als zu sündigen. Das ist das, was Paulus an anderer Stelle mit "Du warst tot" beschreibt. Konntest nicht anders als zu sündigen, das war dein natürliches Element. Also das konntest du trainieren, das konntest du dressieren, kannst ein höflicher Sünder werden, aber immer noch ein Sünder. Du hast keine Verwandlung erlebt. Und diese, ich sag mal, diese Identität als Sünder, wer bist du im tiefsten? Du bist ein Sünder. Das ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Und du bist auferstanden zu einem neuen Leben mit Jesus. Wann wurde das bewirkt? Vor 2000 Jahren. In Jerusalem. Wann ist das für dich erfahrbare Realität geworden in deiner Bekehrung, in deiner Wiedergeburt? Taufe ist das Bild dafür. Ich taufe Theologie dafür. Wovon ist dieses neue Leben geprägt? Von der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen. Passion und Compassion, das war schon gehört. Vom Heiligen Geist, von der Heiligkeit Gottes, von der Freude, vom Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Das ist dein neuer, natürlicher Lebensraum. Das ist nicht ein fremdes Land für dich, wenn du zu Christus gehörst, sondern das ist dein Zuhause. Bist du dir dessen immer bewusst? Bin ich mir dessen immer bewusst? Nein, leider nicht. Ist das Thema Sünde damit für mich erledigt? Klar, nein, leider auch nicht. Paulus sagt dann, Römer 6, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das heißt, das ist ein bewusster Glaubensschritt. Das ist nicht automatisch, das ist nicht sowieso klar, sondern da musst du bewusst das annehmen. Ihr seid der Sünde gestorben, heißt, früher konnte ich nicht anders als zu sündigen. Wenn ich einmal verherrlicht bin in der Ewigkeit, dann kann ich gar nicht mehr sündigen. Und jetzt bin ich frei von der Macht der Sünde. Ich lebe im Geist. Ich muss ihr nicht mehr folgen. Ich bin Licht in dem Herrn, aber ich kann auch dunkle Wege gehen. Ja, ich kann die Sünde wählen. Und häufiger als mir lieb ist, mache ich das. Und dann gibt's Vergebung. Ich kann fleischliche Entscheidungen treffen. Ich kann der Sünde die Tür aufmachen Und deshalb immer wieder die Aufforderung, haltet euch davon. Lebt, seid Licht, jetzt lebt auch als Kinder. Wenn ihr Paulus lest, das kommt ja ständig. Ihr seid es, jetzt lebt auch so. Ihr habt es empfangen, jetzt nehmt es auch an. Aber nicht bewirkt, dass ihr es werdet, sondern ihr habt es schon empfangen. Gott, da hat man hier den Lernvers, ne? Gott ist es, der euch bewirkt, beides. Gebt dem neuen Raum und nicht dem alten. Ich habe euch ein Schaubild mitgebracht noch, Theologie Teil 2, Augustinus von Hippo, 4. 5. Jahrhundert. Von dem kommt diese Unterscheidung. Ich weiß nicht, ob es hier Lateiner gibt. Die ganze Heilsgeschichte in 4 Sätzen. Also von oben, das geht im Uhrzeigersinn, ja? Schöpfung, Schöpfung, Fall, Erlösung, Herrlichkeit. Das ist die Heilsgeschichte. Im Paradies war der Mensch frei. Posse peccara heißt auf Deutsch, er kann sündigen. Posse non peccara, er kann auch nicht sündigen. Also ich bin frei zu sündigen oder nicht zu sündigen. Ich bin unter keinem Zwang. Adam und Eva waren in der Freiheit im Paradies, aber sie hatten auch die Freiheit, von der Frucht zu essen, zu rebellieren gegen Gott. Und die Geschichte ist bekannt. Frei in beide Richtungen. Dann ist der gefallene Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Non posse, non peccara heißt, er kann nicht nicht sündigen. Jetzt wird es ein bisschen, gleich gibt's Kaffee, aber du kannst nicht nicht sündigen, verstehst du? Du bist unter einem Zwang, der Sünde zu dienen, wenn du gefallen bist, wenn du nicht in Christus bist. Du bist tot, ist das andere, die andere Aussage darüber. Das heißt nicht maximal böse, aber gebunden durch die Sünde. Das ist der Zustand des gefallenen Menschen. Unter der Macht der Sünde, versklavt, sagt Paulus. Jetzt kommt Christus, Halleluja. Er löst uns. Und jetzt sind wir in dem Zustand, den ich beschrieben habe, posse non peccare. Der Mensch ist jetzt in der Lage, nicht zu sündigen. Nicht perfekt zu sein, bitte. Ja, aber du bekommst Freiheit, über die Sünde zu herrschen. Das ist das, was dir die Bibel verheißt. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Und das ist dieser Schritt des Glaubens. Haltet euch der Sünde für tot. Und wir gehen auf die Herrlichkeit zu. Ist nicht herrlich hier, Löwe und Lamm sonnen sich. Non posse peccare. Sünde wird unmöglich sein in Gottes neuer Welt. Nicht aus Zwang, sondern weil unser Wille dann komplett mit Gottes Willen übereinstimmt. Wir vollkommen neu sind in ihm. Also, wir leben nicht mehr in der Zwang zur Sünde. Aber wir sind noch fähig zur Sünde, ja. Also, wer bist du? Das war ja unsere Frage. Es geht um Identität. Bist du ein Sünder, der eben sündigt? Also von einem Schwein erwartet man, dass es grunzt. Von einem Hund erwartet man, dass er bellt. Das könnte sich mit der Uhrzeit, manchmal gibt es dann Gerichtsurteile, der Hund soll bitte irgendwie nicht vor 6 Uhr morgens bellen oder so. Das ist dann immer schwierig mit der Umsetzung. Es ist ganz normal. Das ist seine Natur, dass der bellt, dass das Schwein grunzt, dass der Sünder sündigt. Manche regen sich fürchterlich darüber auf, dass Nichtchristen sich wie Nichtchristen verhalten, dass Sünder sich wie Sünder verhalten. Was willst du sonst machen? Aber du bist neu. Deine natürliche Lebensäußerung ist nicht mehr, dass du grunzt. Ja, du kriegst den Transfer hin. Du gehörst nicht mehr auf die Seite der Dunkelheit, sondern du bist Licht in dem Herrn. Das ist deine Identität, auch wenn du manchmal gegen deine Identität handelst. Ja, also vielleicht sagen manche Eltern das zu ihren Kindern. Also du erinnerst dich, dass du zu unserer Familie gehörst. Im Moment tust du es nicht. Es soll sogar Ehemänner geben, die vergessen, dass sie verheiratet sind. Aber das ändert nichts daran, dass sie verheiratet sind. Hoffentlich. Du verlierst manchmal, aber du bist kein Verlierer. Du bist manchmal schwach, aber du bist kein Schwächling. Du sündigst immer wieder. Da ist das Neue Testament sehr realistisch, aber du bist kein Sünder mehr. Du bist heilig. Wolfram Kopfermann, der die Ansgarkirche gegründet hat, hat ein, ich finde, sehr spannendes Buch geschrieben unter dem Titel Heiligung, Teilhabe an der neuen Schöpfung. Und er schreibt da sehr deutlich, wir haben nicht zwei Leben, sondern nur noch ein Leben, das Christusleben, das ein Leben ausschließlich für Gott ist. Wir können es lernen, uns für die zu halten, für die Gott uns hält. Und so zu sehen, wie Gott uns sieht. Auch wenn wir uns dabei anfangs noch etwas unsicher fühlen. Wer bist du? Du bist geliebt. Du bist lebendig gemacht. Du bist heilig. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist, bis ans Kreuz, bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Danke dir für deine große Liebe, die darin zum Ausdruck kommt. Und danke, dass du die Macht der Sünde gebrochen hast. Danke, dass wir neues Leben haben. Danke für diese guten neuen Wege, auf die du uns führst. Halleluja.